Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. In der letzten Zeit ist in der internationalen Satya Sai-Organisation häufiger der Begriff Disaster Relief zu hören. Dies bedeutet so viel wie Katastrophenhilfe. Fast monatlich hören wir ja in den Medien von Erdbeben oder auch von Überflutungen und der Not der betroffenen Menschen. Was aber bisher noch nicht so im Allgemeinen in den Zentren angekommen ist, ist, in welchem Maße sich die internationale Satya Sai-Organisation auf diesem Gebiet engagiert. Heute wollen wir mit Hilfe von Jan Floris einen kleinen Blick hinter die Kulissen dieses beeindruckenden und so wichtigen Zweiges der internationalen Sai-Organisation tun. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Lieber Jan, wie schon eben erwähnt, wissen viele Mitglieder unserer Satya Sai-Organisation gar nicht, was sich hinter diesem Wort Disaster Relief verbirgt. Du kannst uns etwas Licht ins Dunkel bringen, denn du bist aktiv dabei.
Ja, es gibt eine Disaster Relief-Gruppe, Disaster Relief Committee International, und das heißt jetzt Satya Sai Humanitarian Relief. Und was machen wir dann? Es gibt natürlich viele Disaster auf die Welt, wie in Italien, da waren dann die Erdbebungen. Ja? Und ja, es gibt ungefähr 11 Zonen in die Welt. Wir sind dann in Zone 7. Und in unsere Zone und auch in Zone 6, das ist dann Südeuropa, da hat man auch eine Disaster Relief Coordinator. Und das ist für Zone 6 ist das Marco Fulgencio. Und in Zone 7 ist das mich. Und dann haben die zwei Zonen beschlossen, Geld zu sammeln für Italien. Und dann hat man Häuser gekauft. Jetzt, ungefähr 2 Tage her, habe ich einen Brief bekommen von den Leuten, die in solches Haus wohnen. Das war für die Leute wie ein Wunder. Und die haben dann Hoffnung gekriegt, um doch in ihrer Heimat zu bleiben und das wieder aufzubauen. Und die danken dann uns sehr speziell für unsere Hilfe.
Lass uns mal ganz am Anfang beginnen. Also in den Medien wird bekannt, dass in diesem Fall in Italien die Erde gebebt hat. Was dann? Wer ruft wen an und wie geht's dann weiter?
Ja, habe ich Marco angerufen, habe ich gesagt, Marco, was passiert? Ja, und der Marco sagt dann, Jan, schön, dass er anruft. Das ist ungefähr 100 Kilometer von mein Haus. Und ich habe die Beben auch gefühlt. Und ich habe Freunde da. Und deshalb hat er schon früh seine Kooperation anbieten können. Im Allgemeinen kennt man die Sai-Organisation nicht. Nur später kann man dann reinkommen, als die Polizei und die Militär dann Zustimmung...
Erlaubnis geben.
Erlaubnis geben, ja.
Bekannter sind natürlich die großen Organisationen, wie zum Beispiel das Rote Kreuz oder Ärzte ohne Grenzen und so weiter.
Und wir sind unbekannt. Und die NGOs, Non-Governmental Organizations, die sind alle salariiert.
Bezahlt.
Die sind alle bezahlt. Und man muss aufpassen, dass man dich nicht sieht als Konkurrenz. Weil wir das unbezahlt machen. Das ist eine schwierige Aufgabe, das auch richtig zu besprechen mit den Leuten.
Gibt es Spannungen dann zwischen euch?
Im Allgemeinen ist das für die Leute, die davon leben, ist es Verdacht, als man das gratis macht.
Wer übernimmt denn eigentlich bei der internationalen Satya-Sai-Organisation diese sicherlich großen Kosten?
Als dann zum Beispiel ein Tsunami, wie in den Philippinen, geschieht, dann kann es sein, dass Dr. Reddy einen Aufruf macht. Wir machen dann eine Proposition, einen Vorschlag. Und vielleicht macht der Dr. Reddy dann eine Aufruf.
Ein Spendenaufruf?
Ja, genau, ja. Es ist immer schwierig, um einen Spendenaufruf zu sagen. Wir sagen dann, was geschieht, und wir öffnen eine Rechnung.
Also ein Konto.
Wir haben zwar eine Foundation, das ist dann the World, such as a World Foundation. Und die hat auch eine Banknummer. Ja, ja. Und wie das dann geht, zuerst haben wir dann eine Meeting mit dem Committee, eine Skype oder eine WebEx oder so. Und machen wir einen Vorschlag für Dr. Reddy. Die macht dann einen Aufruf. Dann kommt das Geld in die Rechnung von der World Foundation. Und dann muss auch spendiert werden. Und wie geht das dann? In diesem Fall waren es dann in de Philippinen. Da hat man ein Center in Manila. Das Zentrum ist inkorporiert. Das heißt, die haben eine Stiftung gemacht oder so. Und die haben eine Banknummer. Und das Geld geht dann nach diese Banknummer geht niemals nach Personen. Und dann bin ich nach Manila gegangen und dann nach Tacloban, wo das geschehen war. Und dann habe ich immer Checks bekommen, die ich dann verzilberen konnte bei der lokale bank. Und dann habe ich eine boekhouding gemaakt van jede spende, viel Arbeit, jede taak, alles afgeschreven. En dan monatlich, dan werd het abgegeben aan die Manila Stiftung. Die dann ein Accountant verarbeiten lässt und die rapportiert dann an die World Foundation. Ja, so geht das.
Gut, jetzt ist Geld da. Mhm. Wo kommen die Helfer her?
Ja, dann sind wir mit ungefähr 5 Leuten dahin geflogen und haben wir einige Tage rundgefahren, um alles zu beachten. Und dann haben wir ein Haus gemietet und das Haus war auch zerstreut.
Zerstört?
Ja, kein Dach. Und alles nass. Gut, und habe ich die Miete vorausgezahlt. Und dann bin ich wieder zurück nach Manila geflogen. Habe ich alles, was nötig war für das Haus, da gekauft. Weil in Leyte, das ist das Insel, worauf Tacloban ist, da konnte man nichts kaufen. Alles war kaputt. Alles. Als man dann zum Beispiel etwas brauchte, war es nass. Als man etwas kaufte, dan waren ze gerostet oder so. Weil alles ungefähr 2-3 Meter unter Wasser war.
Ja, diese schrecklichen Bilder kennen wir ja aus den Medien.
Ja, genau, ja. Und alles gekauft in Manila, ist es mit einem militärischen Flugzeug übergeflogen. Wir haben 3 Nächte versucht, um fliegen zu können, aber die Lufthaven in Tacloban war auch kaputt. Und das heißt, kein Radar, keine Elektrizität und so. Und dann können die modernen Flugzeuge können nicht landen. Nur die Militären. Aber die brauchen Sicht. Und wir haben 2 solche Nächte gehabt, dass wir wieder zurück nach Hause mussten. Und dann der 3. Mal war es gelungen. Ist alles in das Haus gebracht. Und dann bin ich angefangen mit zu kochen.
Was hast du gekocht?
Ich habe dann Reis gekocht und Mung Beans und Gemüse. Gemüse und ich hatte nur eine Panne, so groß, habe ich alles in ein Pansgericht gemacht. Und nach der Worst Area, nach das Gebiet, wo am schlimmsten war, ja. Und da war schon eine Kirche rebuilded. Und dann bin ich in die Kirche gegangen, habe ich gefragt, kann ich hier das Food verteilen? Haben die Leute gesagt, nee, das geht nicht, geh raus. Und dann bin ich raus, saß ich für die Kirche. Und da war eine Verteilung von die UNICEF von Reis. Und ich wunderte mich, dass da viele motorisierte die sind da dann gestoppt. Und die haben dann Reis eingeladen. Und später, als ich dann einen Monat auf die Insel war, habe ich meine Nachbar Und die hat dann gesagt, ja, ja, als es eine Verteilung gibt, dann wissen wir, da, wo das gibt. Und dann gehen wir dahin mit unseren Autos und dann verkaufen wir die Reis. Das geschieht wirklich so.
Das sind dann diese großen Reissäcke, während ihr ja schon Portionen gekocht habt.
Ja, genau, ja. Und dann saß sie da vor die Kirche und einige Leute sind dann gekommen. Was hast du da? Ja, ich habe eine Löffel, nur eine Löffel, eine große. Dann habe ich gesagt, do you have a plate? Ah, Plato. I said, yes, Plato. And I started screaming, Plato. Then everybody, all corners, they came with their little plates. And I got rid of...
Kommt wieder in Deutsch, red wieder in Deutsch.
Ah, oh ja.
Alle kamen dann angelaufen.
Dann dranlaufen mit die Teller. Und sehr schnell war das dann leer und bin ich wieder nach Hause gegangen. Und du weißt, in die Zweite Weltkrieg, die Japan haben dann das, ja. Und die Amerikaner, die haben dann die Japaner verjagt. Aber die haben alle Fahrzeuge hintergelassen. Und die sind noch immer da. Und dann haben die eine Bus gebaut. Und behind die Jeep. Und weil alle Leute da ein bisschen kleiner sind, ja, man muss dann bücken. Und das macht so viel Spaß. Und man soll dann bezahlen an der Driver. Und dann gibt man das Geld an der Nächste. Und auch das Wechselgeld kommt auch so wieder zurück. Ja. Und jeder macht mit. Ganz genau. Und wir waren dann die einzige weiße Gesichter auf die Straße. Alle NGOs, die mieten dann offices.
Büros.
Die mieten Büros, Hotels, Restaurants. Und SUVs mit Driver. Und die sieht man niemals auf der Straße.
Also das heißt, ein erheblicher Teil der Geldspenden an die großen Organisationen geht für Verwaltung und so weiter drauf?
Ja, und ich habe dann versucht, mit verschiedenen NGOs zusammenzuarbeiten, herauszufinden, weil wir haben da 12 Medical Camps gehabt. Um auszufinden, wo die Bedürfnis war, habe ich dann Kontakt aufgenommen mit die NGOs. Und dann kam ich dann in ein Office, wo 30 Leute waren. Und ich habe nicht ausgefunden, was ich dann haben möchte.
Also was die Menschen wirklich in dem Moment dringend benötigen.
Ja, genau, ja. Und mich selber bin ich dann herumgereist, um auszufinden, wo die meiste Bedürfnis war. Und de eerste medical camp, dat weet ik nog, waren zeer, zeer arme Leute. En die waren zo glücklich, dat we daar kamen. Die hadden niets. Die moesten dan alles brengen: die doktoren, die Schwester, die medicijnen natuurlijk, maar ook dat essen. En ook matratzen om te slapen. Alles. En ook teller, die hadden niets meer. We hebben dan onszelf verzorgd. Dat waren dan 3 dagen, dat waren nur Liebe. Das war nur Liebe. Dann gibt man Liebe und dann kriegt man Liebe. Wir bitten dich,
Schenk uns deine Wahrheit. Gott Vater, lieber Vater, schenk uns deine Wahrheit. Mache unsere Herzen weit, nur darin finden wir dein Himmelreich. Mache unsere Herzen weit, nur darin finden wir dein Himmelreich. O Herr, wir bitten dich, schenk uns deine Gnade. Gott Vater, lieber Vater, schenk uns deine Gnade. Mache unsere Herzen weit, nur darin finden wir dein Himmelreich. Mache unsere Herzen weit, nur darin finden wir dein
Ärzte, die damit sind, sind das Barber-Devotees auch?
Ja, alle, ja, genau. Und all die Doktoren, die dann mitmachen, ja, die haben schon eine Praxis. Meistens dauert dann so ein Medical Camp ungefähr eine Woche.
Also die müssen sich frei nehmen?
Die müssen dann frei nehmen. Und wir machen dann verschiedene Sachen. Wir rufen dann auch auf, ja, ich nicht, aber unser Sekretär, für Volunteers.
Für Helfer.
Ja, genau. Und ich weiß dann, wie viel kommen und wann. Und dann gehe ich nach die Airport und dann nehme ich die Leute mit zu Zijhom. Und dann da können sie dann schlafen und essen und alles.
Das ist das Haus, was ihr renoviert habt am Anfang?
Zijhom genannt, ja. Und inzwischen habe ich auch Bilder geschickt zu meinen Freunden, Zij-Freunde in Europa und irgendwo. Weil das Volontierprogramm nicht so gut lief.
Es kamen nicht genug Helfer.
Genau, habe ich nur Bilder geschickt und hat man mich angeboten, oh, kann ich kommen? Dann habe ich gesagt, stopp, nö, nicht mehr. Und das war sehr gut. Einige Freunde von mir sind dann auch noch gekommen, meine Frau ist auch gekommen. Und dann haben wir jeden Tag gekocht, ungefähr 300 Mahlzeiten. Und die haben wir dann am meisten an Schulkinder gebracht, verschiedene Schulen.
Die Schulen waren weiter geöffnet?
Ja, ja, die Schulen waren dann ein bisschen repariert oder nicht. Oder vielleicht waren es dan nur die Hälfte von den Schulen kaputt war. Dann hat man dann die Hälfte von den Kindern morgens und die andere Hälfte mittags. So etwas. Ja, praktisch. Und ja, dann haben wir jeden Tag einen kleinen Bus gemietet mit Driver. Dan hebben we immer gerufen, Plato, Plato. En dan kamen wieder immer alle Leute mit die Plat,
mit den Tellern. Also Plato ist Teller da, ja. Und kein griechischer Philosoph.
nee.
Mit welchem Gefühl verlasst ihr dann diese Gegend und diese Menschen?
Na, ich war dann sehr froh, dass ich das tun möchte. Sehr froh und ja, war immer sehr glücklich. Die Umstände waren sehr schlecht. Da war keine Elektrizität und kein gutes Wasser und so. Aber wir haben dann ja, alle Sachen gemacht, um das besser zu machen. Generator und...
Also ihr müsst auch Techniker dabei haben?
Nee, machen wir selbst. Wir haben dann in Manila haben wir einen Generator gekauft und alle Sachen, die man dann braucht. Und was man dann lernen muss, das lernt man dann sehr schnell. Dann haben wir Kontakt gehabt mit die Schule und wir haben einen Supervisor. Einer von den Headmasters war Supervisor von der Schule auf der. Und die hat dann gesagt, wovon bist du? Und das ist so schön, und was machst du alles? Und haben wir gesagt, ja, wir machen auch Human Values. Und dann hat die gesagt, ah, kannst du uns erzählen, was das ist dann? Und dann hat er alle Headmasters eingeladen. Dann haben wir in einen Tag an ungefähr 40, 50 Heads of Schools, Headmasters, eine Introduktion von die menschlichen Werte gegeben. Und danach hat es noch ein Wochenende von 3 Tagen gegeben in die Universität, wo mehr als 100 Lehrer gekommen sind, um das Programm aufzunehmen. Und dann ist Lorraine Burrows from the Satches High School in Thailand ist dann gekommen und auch noch andere. Weil es auch eine High School gibt in Manila. Und die sind auch gekommen und haben dann zusammen, das sind auch Teachers, die sind dann auch gekommen und haben mit ihren Kollegen dann sich unterhalten und so. Und das war eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir brauchten natürlich zum ersten Mal einen Raum und alles war kaputt. Wie findet man einen? Und dann habe ich der Mayor?
Der Bürgermeister.
Bürgermeister habe ich dann gefragt, ob ich sein Office brauchen
benutzen darf.
Ja, und er hat ja gesagt. Und dann habe ich gefragt, wo sollst du dann arbeiten? Hat er gesagt, ja, wir nehmen dann die andere Räume, aber du nimmst unser Office. Weil er hat uns gesehen mit der Distribution von Food on the Children.
Also er hat gesehen, wie ihr den Kindern Essen gegeben habt.
Genau, ja, genau. Und das hat ihm sehr berührt, hat er gesagt, ja, du kannst mal unser Office haben. Und wir fühlten uns sehr geliebt durch die Leute von die Insel. Und ich habe Spaß gehabt, weil am Anfang hat man mich erzählt, sehr gefährlich da, du musst aufpassen. Und was ist das an deiner Hand da, ein Ring von Swami? Ah, die schneiden die Finger ab. Ja, und du brauchst Military Protection. Und die ersten Tage habe ich dann einen Militär mitgehabt, bin ich immer zusammen mit ihm überall gegangen. Aber er konnte seinen Weg nicht finden.
Also die kannten sich überhaupt nicht aus.
Ja, und dann habe ich ihn bedankt und weiter habe ich es alleine gemacht. Und es war kein Problem. Ich bin immer sehr beschützt gewesen.
Der Finger ist noch dran?
Ist noch immer dran, die Finger. Und auch auf dem Marktplatz, das war speziell eine Gegend, wo ich nicht gehen sollte. Aber wir sind dann jeden Tag nach dem Marktplatz gegangen, um Gemüse zu kaufen. Und jeder wusste, warum wir das machten. Um ihre Kinder zu füttern. Und wir waren sehr geliebt da.
Und wenn ihr dann wieder zurück in Deutschland seid oder du in Holland, habt ihr dann noch übers Internet Verbindungen dahin?
Ja, wir haben da eine Präsenz gehabt, die lange gedauert hat. Im Allgemeinen kommen wir dann später und da habe ich schon ein bisschen erklärt, woher das kommt. Wir sind nicht bekannt, aber wir bleiben dann langer. Und was wir dann tun, dass wir versuchen, dass es gute Qualität ist. Dann habe ich auch für alle Ärzte von die Insel habe ich auch eine Speech geben müssen. Eine Speech.
Vortrag, ja.
Ja, ein Vortrag gehalten, weil wir eine Klinik geöffnet haben in Dulac auf der Insel. Und diese Klinik war eine Maternity-Klinik, ist 24/7 geöffnet, Tag und Nacht. Ja, die meisten Geburten sind dann nachts. Man muss bestimmt nachts geöffnet sein. Und dann tagsüber, dann wird es auch benutzt als medische Klinik. Und die ist jetzt noch geöffnet. Und wir haben das finanziert, auch die SAI-Organisation. Das ist eine Zusammenarbeit mit einer indonesischen Organisation. Und das sind nur Volunteers, aber die haben kein Geld. Und es sind Frauen und die helfen dann mit der Geburt von Kindern, Maternity Clinic. Aber die waren immer in einem Zelt, neben der Highway. Eine sehr schlechte. Ja. Und deshalb haben wir dann versucht, eine bessere Deal zu machen. Haben wir gesprochen mit dem Mayor mit dem Bürgermeister von Dulac. Haben wir mit vielen Leuten zusammengearbeitet und eine Klinik gemacht auf der Insel. Noch immer 24/7 geöffnet. Und jetzt versuchen wir das zu übertragen an die Leute von der Insel. Und damit ist unsere indonesische Organisation beschäftigt. Dinesh ist ein Kollege von mir. Er geht dahin mit Dr. Ravi. Dr. Ravi ist der Zone-Koordinator. Die gehen zusammen dahin, um das abzumachen.
Soweit ich weiß, habt ihr auch auf Haiti nach einem großen Erdbeben geholfen?
Ja, auch in Haiti, da waren wir, das war noch vor meiner Zeit. Dann arbeitete ich noch in meinem eigenen Betrieb. Das ist dann sehr lange gewesen, auch wie in den Philippinen. Ist mir auch fast 2 Jahre geblieben.
Also länger als das Rote Kreuz und so, ne?
Sind alles schon lange weg. Und wir sind dann noch da. Wir kommen später, aber wir bleiben länger. Ja. Und auch jetzt noch aus Holland, unsere Katinga, die ist unsere Präsident von der Satyasai-Organisation, die ist dann erst noch einige Zeit da gewesen, um Human Values zu geben, menschliche Werte. Und die Schule dazu zu helfen. Es ist jetzt ein Programm von die Essen-Institut. Ja, so, das kann auch noch so sein, dass man das andere das übernimmt. Und das ist sehr gut. Es gibt viele Desaster in die Welt und wir können nicht immer helfen. Es kann auch gefährlich sein und dann gehen wir nicht hin. Vielleicht für die Military, aber nicht für uns. Und dann in Nepal, da war auch eine Erdbeben, nicht? Hä? Viele Erdbeben. Und haben wir auch eine Mietung gehabt und haben wir Hilfe angeboten. Haben die Leute gesagt, ja, wir haben das gerne, aber kein Volunteers. Die sprechen die Sprache nicht. Und wir haben genügend Volunteers. Wir brauchen Zelte, wir brauchen Geld, wir brauchen Medizin. Und dann haben wir gegeben, was die Leute gefragt haben.
Kannst du eigentlich in irgendeiner Weise diese Summe beziffern, die ein solcher Einsatz wie zum Beispiel auf den Philippinen kostet?
Ich nicht ganz genau, aber ich glaube, das war ungefähr $200.000. Das ist nicht billig. Die Medizinen sind sehr teuer. In India sind die Medizinen nicht so teuer, aber die Philippinen sehr, sehr teuer. weil die Philippinen ist keine, ja, man nennt die eine Demokratie, aber es ist eine Oligarchie. Ja, genau, das ist es. Es sind einige Familien, die alles haben. Und die beherrschen die Militäre, Catholic Church, und die Pharmaceutical Companies, die Banks, they own it all. And so, we try to, we haben versucht, es um die the duties, to lift the duties.
Der Zoll.
Der Zoll, ja. Yeah. Ja, um reduction, reduzierte Zoll, aber das war nicht möglich.
Ja, der Zoll will also zu viel Geld für Hilfsgüter.
Ja, und dann haben wir auch, wir arbeiten auch immer zusammen mit Relief International. Das ist eine Organisation, wo die Medizinen zusammenkommen von alle Pharmaceuticals, die dann einen Ablauf haben in 6 Monaten. Expiration date?
Also Verfallsdatum.
Ja, genau. Ja. Diese Organisation, die macht dann eine Warehouse, die macht dann ein Gebäude, wo...
ein Haus? Eine Halle, wo alle Güter Halle, zusammen, ja, genau, wo alle Güter genau zusammenkommen.
Geben
dann, ein Lager.
Ja,
ein
Lager. Wir geben dann unsere Bedürfnis an die Leute in Amerika, und die geben uns dann umsonst alles, was die haben, im Lager. Und wir kaufen die Rest. Und dann kann ein medisch Kampf anfangen. Wir hatten das Sci-Home, aber wir hatten auch noch ein Lager. Ein Lager für die Medizinen. Und es war auch sehr viel Arbeit, um das Lager zu managen. Für all die medische...
Spannend.
Und als dann die Ärzte und alle kommen, dann sind wir vielleicht mit 15 oder 20 Leuten zusammen. Und die schlafen dann alles in das kleine Haus. Und die essen alles zusammen und singen Bajan zusammen. Und das ist, macht sehr viel Spaß.
Ganz tolle Arbeit, ja. Dann wissen wir ja in Zukunft, wo wir auch hinspenden können. Hast du deine Spendennummer?
Ja, das ist die Banknummer von die World Foundation. Und dann kann man dann sagen, zum Allgemeinen, das ist für das nächste Desaster oder so.
Ja. Damit müssen wir leider rechnen, dass die nächste Katastrophe irgendwo auf der Welt nicht lange auf sich warten lässt.
Ja, ja, ja. Und jetzt in Puerto Rico, das ist der New Jersey Center in Amerika, die beschäftigt sich dann damit, um Wasserfilter nach Puerto Rico zu bringen. Und die haben dann Zehntausenden Wasserfilter da abgegeben, sodass man schönes Trinkwasser hat. Und das ist eine Bucket,
ein Eimer.
Da kann man mit schlechtes Wasser füllen und dann kommt schönes Wasser draus.
Super.
Super. Ja, und jede Familie bekommt dann eine. Ja. Das ist nicht von die Weltorganisation, aber von die New Jersey Sci-Organisation. Aber die können dann auch Geld vragen an die World Foundation. Und als es dann Geld gibt, kunnen we dat spenden. Ja, zo gaat dat.
Jan, van den Katastrophen möchte ich jetzt gern einmal hin zu den schönen Seiten des Lebens kommen. Den Ring hast du ja schon kurz angesprochen. Wie hast du eigentlich damals von Baba gehört?
Ja, ich hatte schon vorher Kontakt mit Gott. Und dann wollte ich ihm gerne begegnen. Und dann
hattest du Kontakt mit Gott, erzähl.
Ja, als ich dann 30 war, dann war ich auf meine Knie gefallen. Habe ich nicht selbst gemacht, aber das geschah zu mir. Und habe ich gebeten, oh Herr, danke schön für die schöne Kreation und danke für alle Chancen, die er mir gegeben hat. Aber er ist ein Problem mit deiner Schöpfung, das ist, kein Happiness darin. Du weißt, was du machen kannst. Du gibst mir Happiness und du nimmst die Creation. Hatte ich gedacht, ach, das ist eine crazy prayer.
Aber er hat geantwortet.
Nee, nichts geschah für viele Jahre. Und dann habe ich beschlossen, was weiß ich eigentlich über Gott? Ich studiere, ich bin gewöhnt zu studieren und zu lesen und so. Und dann habe ich gedacht, dann studiere ich jetzt Gott. Da habe ich Aurobindo und alle mehr Sachen. Ja. Dann war ich in einer Buddhistklasse und der Teacher hat dann gesagt, Sai Baba. Da habe ich gesagt, was ist das? Hat er gesagt, ist Avatar. Da habe ich gesagt, oh, Avatar, wat is een Avatar? Hat er gesagt, Gott auf Erde. Und er glaubte nicht drin. Er sagte es. Aber ich wusste denn, dass Gott auf Erde war. Und unmittelbar habe ich ein Sai Baba-Zentrum gefunden. Und schon nach einem Monat hat man mich gefragt, wir gehen nach Sai Baba, gehst du mit?
Wann war das? In welchem Jahr?
Das war in 89. Und habe ich gesagt, ach, ich bin soeben geheiratet und ich weiß nicht, was meine Frau. Und auch, ja, ich habe kein Geld. Aber als der Sai Baba das lösen will, dann bin ich der Erste, um zu gehen. Und plötzlich waren da 10.000 Gelders in mein Bank, plötzlich.
Oh.
Ja, und habe ich meine Frau gesagt, ja, einer von uns muss gehen dann. Hat sie gesagt, nee. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich. Und dann bin ich dann zum ersten Mal nach Sai Baba gegangen. Habe ich auch ein Interview gehabt.
Ja, der Ring, du hast vorhin den Ring schon angesprochen und der Finger ist noch dran. Erzähl.
Die ist erst später gekommen. Ja, es war 2003.
Erzähl vom Anfang. Das erste Interview. Kannst du dich noch erinnern, ja, die ersten Worte, die er zu dir gesagt hat?
Ja. What country, how many? Wir waren dann in einer Gruppe von 20 Leuten, holländische Gruppe. Ich war der Einzige, die nicht mit einer Frau gekommen war. Und die anderen waren alle Couples, Ehepaar, ja. Es war in Whitefield und da waren schon halbwegs zu seinem Haus. Und er hat noch kein Interview gegeben und ich wusste auch nicht, dass das nicht gewöhnlich war. Dann hat er sich umgedreht und gerade nach mich gelaufen und dann das gefragt.
Wie viel und?
Und dann natürlich waren dann reingegangen. Aber was geschah? Nur eine Frau reinkommen. Nicht die andere Frauen. Nur die Männer. Und nicht die andere Frau. Die konnten. Und nach das Interview habe ich drei Frauen gefragt von unserer Gruppe. Warum bin ich nicht mitgegangen? Erste hat dann gesagt, ja, ich weiß, aber das erzähle ich nicht. Zweite auch. Und dritte hat dann mich gesagt, ja, ich habe mich innerlich nicht sauber gefühlt. Und deshalb bin ich nicht mitgegangen. Aber was geschah? Damals machte Baba viele, viele Sachen.
Materialisation.
Viele Materialisation. Sehr viele. Zu viel in diesem Interview, vielleicht 10-mal oder so. Und am Ende des Interviews kam dann die eine Frau aus die Ecke. Baba, can you make me a ring too? En had de Baba gezegd, are you jealous?
Bist du eifersüchtig?
Had hij gezegd, yes.
Na na.
Baba sagt, love also well. Und wie lernt man dann die Liebe? Die lernt man dann durch die Fehler in anderen nicht zu sehen, nur eigene Fehler zu sehen und dann eine zu nehmen und die dann zu verbessern. Nur eine.
Oh oh.
Ja, nur eine, das genügt. Das genügt. Weil das ist, was er fragt von uns. Und wir sind dann wie ein Baby, die nicht laufen kann. Wir machen Fehler und Fehler und so lernen wir durch Fehler. So ist gut, Fehler zu machen. Und dann kann man dann das beobachten und dann genau sagen, ah, nächste Mal mache ich es anders. So lernt man von Fehler. Und dann kommt er mit 100 Schritten auf uns zu. So ändert unser Leben und dann plötzlich ist es möglich, dass wir aufwachen in ein Leben, in ein Land, das wir vorher nicht kannten. Ganz neu, ganz neues Leben. Das geschieht dann, als wir machen, was er sagt. So lernen wir die Liebe, andere vergeben, selbst besseren und immer Omnipräsenz von Gott beüben. Das ist Name wiederholen und Swami sehen dann. So geht das Denken weg. Und dann ist es nicht genügend, um nur die Liebe dann innerlich zu fühlen. Dann muss man auch das ausdrücken und das ist dann Seva.
Ja, und genau das tut ihr ja permanent bei euren Einsätzen überall in der Welt.
Ja, das ist eigentlich ganz natürlich. Daher sagt Swami, love all, serve all. Das ist sein Teaching, ist seine Botschaft. Sehr einfach. Und es gibt eine schöne kleine Geschichte von der Engel und der Sevak. Der Mann, der immer beschäftigt war, mit anderen zu helfen. Plötzlich, als er dann abends spät in seine Wohnung kam, war da eine Angel. Hat er gesagt, wat machst du da? Ja, die schrieb dann in ein sehr großes Buch. Ja, hat der Angel gesagt, ich schreibe Namen in diesem Buch. Ah, welche Namen? Ja, das sind alle Namen von Leuten, die Gott lieben. Oh, sehr schön. Bin ich drin? Hat er gefragt. Hat der Engel geguckt? Nee, du bist nicht drin. Oh, er war traurig. Aber nächsten Tag wieder an die Arbeit und dann abends wieder dezelfde Angel. Wieder mit das große Buch, wieder die Frage, nee, er war nicht drin. Dritte Tag, abends weer spät, müde kam er zu Hause von die Seva-Arbeit. Die Angel war wieder da, diesmal aber mit ein sehr kleines Buch. Hey, was hast du da? Ja, ich schreibe jetzt die Namen von die Leute, die geliebt zijn van Gott. Oh, hat er gesagt, bin ich drin? Ja. Du bist oben an die Liste. Weil Liebe ist eine zwei Direktionen.
Ja. In beide Richtungen.
Ja, man soll auch wissen, dass man geliebt ist durch Gott. Er kann es dich sagen. Du kannst es
spüren.
Ja.
Nun möchte ich aber doch endlich wissen, wie du zu diesem Ring gekommen bist. Also es ist für einen Mann ein sehr, sehr großer Diamantring. In einer goldenen Fassung.
Ja, das haben die Leute auch gesagt in Interview. Aber zuerst hat Baba dann, da waren eigentlich nur 8 Leute da. 4 Eheparen waren da. 2 Eheparen van de hospital. Und dann mein Freund und sein Weib und ich und mein Weib. Wir hatten eigentlich nichts zu fragen. Dus so, war viel quiet, war viel stille. Und Baba hat dann gefragt, do you want a ring? En ich dachte, ich bin nicht gekommen für einen Ring. Hätte ich selbst kaufen können.
But it's nice, huh?
Aber habe ich nicht gedacht. Ich hatte gedacht, nee, ich will was anderes. Hat er nochmal gefragt und zum dritten Mal habe ich gesagt, oh, if you give me, I will take it.
Du hättest lieber in dem kleinen Buch gestanden.
Genau, kleines Buch. Ja, da hatte ich die Erzählung kannte ich noch nicht, damals. Dann hat er einen Ring gemacht und die war grün, grüne Stein. Und hat er nach geguckt, hat er gesagt, wrong color.
Der grüne Ring wäre zu auffallend gewesen.
Ja, macht so viel Spaß. Gott, der sagt, I made a mistake. Alles war ganz gut gegangen. Ganze Kreation, ganz perfekt. Nur diesmal. Er wird zurückgegeben, hat darüber geblasen zweimal. Und dann hat er gefragt, was ist das? Hat man gesagt, das ist eine Diamond. Dann hat er gesagt, nee, ist eine Diamond. Und das ist genau, was ich haben wollte. Und als dann der Mind nicht mehr da ist, ja, dann bist du mit Gott. Und dann hast du alles, wat Gott had, except eine Sache nicht. Außer die Kraft von Kreation, die hat man dann nicht. Sonst gäbe es zu viel Kreation.
Das Wetter machen könnte, stell dir vor.
So, wie war es? War es genügend für dich?
Ganz wunderbar, ich danke dir. Ja. Ich nehme mal an, du gehst gleich wieder an deine Arbeit, denn wenn immer ich dich treffe, sehe ich dich am Computer sitzen.
Ja, wir sind jetzt beschäftigt mit den Flüchtlingen in Calais. Das ist in Frankreich, das ist eigentlich in Zone 6. Aber wir sind dann ganz in der Nähe und Nederland und Belgien, die haben schon das ganze Jahr Güter gesammelt und auch Geld, um die 1000 Flüchtlinge, die da sind, im Leben zu behalten. Und jetzt haben wir gesprochen mit unseren Söhnen und beschlossen, dass wir das vielleicht ausbreiten.
Das Flüchtlingscamp dort ist doch geräumt worden?
Ja, es gibt keine Kämpfe da, nur ein sehr großes Lager. Und das Lager, das nimmt Bestellungen, die Flüchtlinge dann brauchen. Und dann kriegen die dann genau die Schuhe in die richtige...
In der richtigen Größe?
Genau. Und die Kleider in richtige Größe, genau was die brauchen. Das wird dann bestellt und ausgeliefert. Professionell.
Wobei man eben in den Nachrichten nur mitgekriegt hat, das wird geräumt und die Leute wissen nicht, wohin.
Ja, die leben dann draußen im Wilden, kein Kampf, weil das immer geräumt wird. Und ja, die kriegen dann 2 Hot Meals, 2 warme Mahlzeiten pro Tag. Und Kleider und Schlafen, Toilet Articles, die die dann brauchen, um zu überleben.
Von der Thai-Organisation oder nee, wer?
Es gibt 4 Organisationen, die dann zusammenarbeiten. Es sind 2 französische und da kann ich nicht aussprechen. Aber das ist dann Help Refugees, das ist die Lager. Und Refugee Kitchen, das ist die Küche. Die dann immer, alle Tage, 1000 Mahlzeiten pro Tag produzieren und ausliefern. Und wir unterstützen das. Es gibt Listen von Sachen, die dann wird genau angedeutet, was man donieren kann.
Was man spenden kann.
Ja. Und auch kann man Geld geben. Und das Geld wird dann gebraucht, um die Mahlzeiten zu finanzieren. Und das sind alle junge Leute. Und niemand ist bezahlt da. Und mit dieser Organisation arbeiten wir zusammen. Und wir haben schon 8-mal oder 9-mal Transporte abgeliefert da. Und wir haben auch einige Male Geld gegeben, um Mahlzeiten zu kaufen. Und jetzt haben wir gesprochen mit Renate von der deutsche SEVA-Koordinator. Und Martina, die dann anwesend war, weil Renate das Englisch nicht so gut beherrschte. Und die haben dann die Absicht, um auch in Deutschland das Einsammeln von Güter und Geld zu introduzieren. Und vielleicht auch in andere Teile von der Zone. Vielleicht will auch Polen mitmachen. Und weil wir haben auch Kasia von Polen. Die ist dann Mitglied von die Zone 7, Disaster Relief Committee. Und die machen dann wahrscheinlich auch mit. Und vielleicht werden dann die skandinavische Länder was Geld schicken oder so.
Die Menschen, die in Calais gestrandet sind, hoffen ja noch immer irgendwie nach England zu kommen. Es wird immer schwerer, ne?
Immer schwerer und Frankreich ist sehr hässlich gegen die Flüchtlinge. Und der 23. Januar, dann gehen wir mit 9. Transport dahin. Und danach wird weer een nieuwe datum gemacht. Und dann wird alles wieder angesammelt. Und komt een Bus geht dann dahin, um zu liefern.
Also mit dem 23. Januar ist das Jahr 2018 gemeint. Heute, wo wir dieses Gespräch aufnehmen, ist es gerade Ende Dezember 2017.
Ja, und so bleiben die Leute lebend. Ja, im Kalten und alles, ja.
Ja, im Kalten, das ist jetzt Winter.
Ja, wir sind nicht um zu urteilen, aber um zu helfen. So, man hat dann am Anfang gefragt, ja, aber das ist politisch und darf man nicht machen und so. Haben wir dagegen beschlossen, haben wir gesagt, ja, das sind Leute in Not en die helfen wir. Das ist alles. Ja, kein Problem. Maar wat gezegd, wel, mijn devotees daar zijn, is die wereld nog niet weg. We geloven zo weinig in onszelf, wie wichtig we zijn in zijn missie. Dat is het eigenlijk. We zijn niet wichtig, maar in zijn missie zijn we zeer wichtig. Wel, het werkelijk zeer schwierig is in de wereld. Waar man guckt, daar is het slecht. Dat zu wissen en deshalb aan mijzelf zo arbeiten, dat is het wichtigste. Niet aan die wereld arbeiten, maar aan mijzelf. Die leren van Baba, dat is die liebe lernen. Dat is dan die vele van anderen, van die mensen die dan zo slecht zijn, vergeven. Ja, en zelfs eigen fehler besseren. En dan immer denken aan God, dat er overal is. Er is geen tweede entiteit, alles is nur God. Wir verstehen das nicht, ich auch nicht, kann ich auch nicht verstehen, aber er kontrolliert die Welt, er macht alles. Und er wird es ändern in unser Herz und auch in die Welt. Aber wir müssen üben und sacrifice, das ist die Sacrifice, das ist unser Opfer an ihm. Er sagt, als deine Seele geschmutzt ist, gib es mir. Ich bin der Dobi.
Ich danke dir und gute Heimreise.
Dankeschön.
See you next year, perhaps?
Ja, vielleicht.
Vielen Dank.
Gerne gemacht.
Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war ein Gespräch mit Jan Flores, der zurzeit Koordinator der Zone 7 für die Katastrophenhilfe bei der internationalen Satyasai-Organisation ist. Wir hoffen, Ihnen etwas Licht in das Dunkel des Begriffs Disaster Relief gebracht zu haben. In der Hoffnung auf ein besseres Jahr für Menschen und Natur verabschiedet sich für heute Ihre Redaktion von Radio Sai Deutschland. Am Mikrofon sagt Tschüss, Ihre Evelyn Seliger. Und lass leuchten.